Hallihallo, Hallöchen da draußen an den Endgeräten und hallo an meinen Co-Host Marco. Herzlich willkommen zur Ausgabe, weiß ich jetzt gerade nicht, von Jung und
Young.
Hallo Marco.
Wolfgang, ich weiß die Ausgabennummer auch.
Okay, dann fühle ich mich nicht ganz so schlecht. Marco, normalerweise müsste ich mit dir heute über die Campings reden, das Campings-Festival, auf dem wir ja beide in Berlin waren letzte Woche, aber wir verschieben das um ein oder zwei Ausgaben, weil wir haben heute so eine tolle Gästin. Sagt man das? Gästin? Ich glaube schon.
Gästin, ja. Es heißt heutzutage Gästin.
Gästin,
da ist sie gendern, auch schon. Du musst alles was nicht mal drei auf dem Baum ist, bitte. Heißt es auch okay, Männin?
Männin, ja. Okay, also wir haben heute eine tolle Gästin in unserer Show und zwar die liebe Eva Felicitas Habermann.
Ja, ich habe Wolfgang, hallo Marco. Ich freue mich sehr, hier bei euch zu sein.
Hallo Eva.
Ich habe die große Ehre, dich zu begrüßen bei uns in diesem Podcast und mit dir so ein bisschen über Purpose zu reden. Ja, erstmal herzlich willkommen und schön, dass wir zueinander gefunden haben auf diversen technischen Umwegen.
Ja, ja. Aber wir haben es ja hingekriegt, darum geht es.
Genau,
ja.
Und wir haben es, das war sehr, sehr schön, dir dabei zuzuschauen, das muss ich sagen, so im Vorfeld. Herzliche Grüße nach Berlin, Fragezeichen?
Ja, nach Berlin. Ich sitze gerade bei uns im Büro von Phantomfilm, von unserer Filmproduktionsfirma.
Okay, ja, dann herzlich willkommen an dich und ich würde sagen, wir starten direkt mal rein. Denn, genau. Wir machen ja unser Dachthema in diesem Jahr so ein bisschen über das Thema Purpose, Bestimmung, Selbstzweck und so weiter.
Ja, jetzt das ist ja auch ein wichtiges Thema. Dazu gibt es ja auch sehr viel zu erzählen. Und genau. Das ist ja auch sehr interessant, gerade wenn Menschen keinen Purpose haben, dass es sehr schwierig und unbefriedigend ist.
Ja, und wir sind per se eigentlich, kommen wir so ein bisschen aus der Marketing-Schiene. Also Marco hat eine Marketingagentur, ich auch. Aber wir haben uns so ein bisschen weiterentwickelt in die Richtung Purpose, eigentlich mit dem Fokus Unternehmertum, aber haben jetzt über das Jahr unfassbar tolle Gespräche geführt mit ganz, ganz verschiedenen Menschen aus ganz verschiedenen Perspektiven, aus der ESA, aus ich weiß gar nicht, was wir alles hatten.
Und hattet ihr auch schon Schauspieler?
Ja, doch, klar. Letzte Woche war Yvonne de Barg.
Yvonne de Barg ist toll. Ja, genau. Die mag ich ja sehr.
Yvonne ist ganz, ganz toll, ja. Und wir haben noch, jetzt hast du mich, es kommt noch jemand. Yvonne de Barg, ja. Liebe Grüße gehen raus, das war so eine tolle Gänsehautaufnahme. Mega. Ja, und ich wollte kurz herleiten, liebe Eva, warum ich mir erlaubt habe, dich anzufragen. Und ich freue mich wie Bolle, dass du zugesagt hast und dir die Zeit nimmst. Und zwar, weil ich über die Zeit dir schon lange folge. Also natürlich bist du jemand, du bist ja, sagen wir mal so, du hast ja schon einen sehr, sehr hohen Celeb-Status, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also du hast eine hohe Reichweite im deutschen Fernsehen und du machst, bist Schauspielerin und du gehst auf die Bühnen und du hast schon diverse Dinge getan in deinem Leben. So, und deswegen kennt man dich. Und so habe ich dich auch wahrgenommen. Und dann kam vor einer gewissen Zeit dazu, dass du einen Instagram-Channel hast, wo du so ein bisschen behind the scenes aus der Schlüssellochperspektive erzählst über dich. Und da habe ich mich eigentlich so ein bisschen, Achtung, Disclaimer an meine Partnerin und deinen Partner, beruflich so ein bisschen in dich verliebt, ja, weil du wirklich unfassbar nahbar bist in diesem Kanal.
Und ich wirklich, gedacht, ich bin halt so, wie ich bin und ich habe da auch nicht groß was zu verstecken.
Ja, also was für positive Vibes darüber kamen, das war ganz toll. Da möchte ich auch gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen. Und dann im Zusammenhang sozusagen wuchs Eva Habermann so ein Stückchen an mich ran und ich dachte so, okay, das ist schon interessant für Purpose. Und dann kam auch noch die Geschichte dazu, dass ich mitbekommen habe, dass du Phantomfilm gegründet hast, Phantomfilm TV mit einem Kollegen zusammen oder mit einem Mitgründer. Und ich so ein paar Statements von dir dann konsumieren durfte, wo du über das Business geredet hast, über die Finanzierung von Independent-Filmen und solche Sachen. Und ich dachte, wow, das ist schon ziemlich Business-straight. Und da, in dieser Triangel, also diese öffentliche Person, ich sag mal Rosamunde Pilcher, ja, und Tatort und, also alles diese reichweitenstarken Dinge, hin zu der privaten Person, die so fröhlich, ausgeglichen, positiv schien, hin zu der Businessfrau, da dachte ich mir, okay, bei diesem Menschen mal den Purpose zu hinterfragen, das wäre richtig spannend. Und deswegen sitzen wir drei heute in diesem Studio. Ja. Ja, so habe ich dich wahrgenommen. Und nachdem ich jetzt so ein bisschen die Einleitung mal gemacht habe, rolling out the red carpet, sagt ja Riverside immer,
ja,
würde ich dich aber zunächst gerne natürlich mal bitten, ich gehe davon aus, dass alle Menschen, die jetzt heute zuhören, dich in irgendeiner Rolle schon mal gesehen haben. Aber trotzdem wäre es schön, wenn du deine Vita mal so in deinen Worten zusammenfasst.
Also meine Geschichte ist so, dass ich schon mal mit 5 Jahren bei einer Kinderserie mitgespielt habe. Das wurde gecastet über meine Musikschule. Und so hatte ich die Erfahrung machen dürfen, dass ich dort ausgesucht wurde und dass ich dann in den Sommerferien, wo meine Mutter dann mit mir zu Hause blieb, meine Schwester ist dann allein mit meinem Papa nach Italien gefahren, dass ich dann dort gedreht habe. Und ich glaube, das hat mich damals schon sehr beeindruckt. Also ich glaube, dass oft so, was wir als Kind gern gemacht haben, dass das dann uns doch auch begleitet und dass das in uns angelegt ist. Und ich hatte das so gut in Erinnerung. Dann habe ich mich mit 14, da war ich noch recht jung, beim Disney Club beworben. Damals war ich auch unter den letzten, also von 2000 Leuten war ich unter den letzten 3. Ich hätte aber dann die Schule auch abbrechen müssen, wäre rund um die Welt gechattet und das ist so ein bisschen doof. Dann hätte ich also nach der 8. Klasse aufhören müssen, beziehungsweise nach der 9., weil ich habe die 8. Klasse übersprungen. Und dann haben die mich aber auf dem Schirm behalten, weil sie mich sehr gut fanden, noch ein bisschen jung noch, sodass sie mich direkt dann mit 18 angefragt haben für Pumuckl TV. Damals war ich die jüngste Moderatorin der ARD und habe dann also Pumuckl TV moderiert, Ferienfieber für Kinder. Also das war früher das Ferienprogramm von ARD und ZDF, als es noch nicht so viel Sender gab. Und dann habe ich wieder bei Castings teilgenommen, habe dann Lex the Dark Zone, also eine Science-Fiction-Serie gedreht und dann ging es halt immer weiter, also hatte ich sehr viele Angebote und habe sehr viel gedreht, also schon seit 30 Jahren mache ich das, was ich mache und ich muss aber dazu sagen, ich habe parallel Sprechunterricht genommen und Gesangsunterricht und Schauspielunterricht, weil ich mich ursprünglich besonders gut auf eine Schauspielschule vorbereiten wollte. Und stattdessen kam dann alles ganz anders und ich bin direkt in den Beruf gegangen. Was auch toll war, gleichzeitig der sehr viel höhere Stress, weil man eben keine Zeit hat, um Fehler zu machen, sondern man muss gleich von Anfang an funktionieren, weil man wird natürlich wie jeder Schauspieler auch behandelt. Also man kriegt da keine Sonderbehandlung, nur weil man 18 ist noch. Und dann habe ich aber durch Learning by Doing extrem viel gelernt und ich habe mit sehr tollen Menschen gedreht, wie auch Tim Curry oder Rutger Hauer, von denen man sich natürlich viel abschauen konnte. Also ich hatte in dem Sinn sehr viele unterschiedlichste Mentoren und habe auch sehr viele unterschiedliche Methoden gelernt, wie man an eine Rolle rangeht oder wie man das macht am Set, ist es sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt Leute, die bis kurz vorher einen Witz machen, sich dann umdrehen und komplett in der Rolle sind und komplett ein anderes Gesicht zeigen. Es ist ganz faszinierend, aber die müssen sich offensichtlich so ein bisschen erstmal zerstreuen, um dann ganz frisch da reinzugehen. Ich selbst mache das immer so, dass ich dann eher, also jetzt nicht schon beim Aufstehen oder wenn ich am Set ankomme, aber dass ich dann gucke, dass ich während des Drehs so ein bisschen schon in der Rolle bleibe. Und wenn ich eine sehr tragische Rolle hatte, wie bei Der wahren Schönheit, den ich auch selbst produziert und geschrieben habe, den Film, da war ich dann an den Tagen, wo ich nicht Produzentin war, also an meinen Spieltagen, war ich dann in meinem Wohnwagen und habe viel geweint und mich einfach versucht, total runterzuziehen. Da kam dann immer der Aufnahmeleiter rein und sagte, oh Gott, Eva, ich wollte nicht stören, alles gut. Und ich so, nee, ist nur die Rolle, alles fein. Hat er auch jedes Mal gemacht, an jedem Tag. Ich habe es immer wieder geschafft, ihn zu schockieren. Das war aber schon mal ein ganz guter Test, aber ich wollte ihn den eigentlich nicht aussetzen. Aber an den anderen Tagen war ich dann dafür patent und ausgeglichen.
Okay, und dann hast du deine schauspielerische Karriere weiter vorangetrieben, hast sehr viele Engagements gehabt und so weiter.
Ich habe unglaublich viel gedreht, also auch gerade fürs ZDF. Ich habe auch internationale Produktionen gemacht oder auch, also ich habe überall auf der Welt gedreht. Das war also wirklich ein Privileg. Das Einzige, was so ein bisschen vielleicht zu kurz kam, war meine eigene Kreativität, weil ich schreibe auch sehr gerne. Und also ich bin kreativ so auf der ganzen Linie. Und Schauspielerei ist halt dann doch nur, dass man etwas ausfüllt, was schon da ist, aber versucht natürlich, das so gut wie möglich auszufüllen. Und jede Rolle ist eine komplett neue Herausforderung, weil jede Rolle ist komplett anders. Und dann ist es so gewesen, dass ich eben mit 40 habe ich dann unsere Produktionsfirma gegründet, zusammen mit meinem Freund. Der war Produzent bei einem anderen Low-Budget-Film gewesen. Und was ich dort das erste Mal so kennengelernt habe, weil im Fernsehen, bei gut bezahlten Produktionen hat man das nicht so, aber dass da wirklich alle am Set dabei waren, weil sie gebrannt haben dafür. Dafür war halt independent, gab kein Geld dafür. Und jeder, der da war, hat dafür gebrannt. Und das hat mir oft gefehlt beim Fernsehen, dass es dann halt doch über die Jahre hinweg eher eine Routine wird, dass viele Regisseure auch desillusioniert sind, weil sie eigentlich was ganz Ungewöhnliches, Tolles machen wollten, und in ihren Augen ist das halt dann so ein bisschen Abstieg, wenn sie nur Pilcher drehen, was ich total schade finde, weil das hat so viel Potenzial, so viel Zuschauer, und man kann doch immer daraus auch eine tolle Geschichte erzählen. Also es ist eigentlich wirklich traurig, das hatte ich auch mal, dass ein Regisseur ans Set kam, meinte, oh, wir wissen, das Buch ist alle nicht besonders doll und wir machen uns aber hier eine schöne Zeit. Und das war aber nicht das, warum ich da war. Eine schöne Zeit kann ich mir auch zu Hause machen. Und das habe ich dadurch auch, diese Begeisterung und diese Liebe zum Film, habe ich dadurch eigentlich noch viel mehr entdeckt, durch das Brennen, durch dieses Independent-Filme machen, was immer ein großer Kampf ist. Aber gleichzeitig ist es halt auch voller Leidenschaft, und es gibt das Ziel, einen Film fertig zu machen, weil allein einen Film zu machen ist so viel Aufwand, so anstrengend, so schwierig. Man hat immer Krisen, und deswegen, ich bewundere jeden, der selbst etwas auf die Beine stellt. Also egal in welchem Bereich, überhaupt wenn jemand etwas sich zutraut und davon nicht nur träumt, sondern es auch umsetzt. Und zwar egal wie.
Jetzt, wenn ich das richtig verstehe, dann sagst du, okay, auf der einen Seite stehe ich als Schauspielerin unter Druck. Ich muss liefern, ich muss die Rolle, oder ich möchte die Rolle authentisch darstellen. Mhm. Die Leute sollen mir abnehmen, dass ich die oder die oder die Person bin und natürlich diese Story auch rüberbringen. Auf der anderen Seite, wenn ich selbst Unternehmerin bin und independent Filme produziere, habe ich vielleicht anderen Druck, finanziellen Druck.
Ja, aber zumindest wird es dann so, wie ich es mir vorstelle. Also zumindest in die Richtung geht es dann, und dann kann ich auch Filme drehen, wo man mich sonst nie für besetzt hätte. Zum Beispiel die Rolle bei der Wahren Schönheit, wo ich eine alkoholabhängige, depressionskranke Frau spiele. Das ist zum Beispiel, wo ich jetzt das Band zu den Castern rausgeschickt habe, immer für die so ein Gefühl von, die ist ja gar nicht nur blond und hübsch, die kann ja auch spielen. Das ist so ein bisschen vielleicht das die Schwierigkeit, womit ich gerade hier in Deutschland zu kämpfen habe, dass man halt sagt, die ist hübsch und blond, aber das heißt jetzt nicht unbedingt, dass man spielen kann, sondern dass man eher aus optischen Gründen besetzt wurde. Und in solchen sympathischen Rollen kann man auch oft nicht das zeigen, was man alles drauf hat, weil es ist so ein bisschen glatt gebügelt. Dann immer auch alleine schon vom Buch her auch die Probleme, die derjenige, also ist eigentlich das Problem, ist hauptsächlich, muss ich mich zwischen Mann A und Mann B entscheiden, und die Entscheidung fällt dann letztendlich auf den Netteren im Pilcher-Film. Meistens der Arme, der dann aber doch am Ende des Films im Lotto gewinnt. Es muss ja alles fein sein. Aber das ist ja auch völlig okay. Das ist ja, wenn ich was mache, also auch wenn es eine Soap wäre, musst du dich komplett drauf einlassen und dass du halt bei jeder Rolle versuchst, das Beste rauszuholen.
Jetzt lass uns noch mal so eine Ebene höher gehen im Bezug auf Purpose. Das ist ja unser Thema, genau. Und als ich vor 2 Wochen oder 3 Wochen, glaube ich, mit Yvonne aufgezeichnet habe, da habe ich am Anfang zu ihr gesagt, Yvonne, das war am Geburtstag von Marco, deswegen war ich alleine mit ihr im Studio, und habe ich gesagt, Yvonne, ich würde heute gar nicht so den Fokus nur auf deine schauspielerische Geschichte legen. Und da hat sie gesagt, yay, ich freue mich. Ich glaube, wenn jemand so wie du oder sie in der Öffentlichkeit steht, das kann schon auch nerven, dass immer die gleichen Fragen kommen, vermute ich mal, ich weiß es nicht.
Och, es nervt nicht. Je öfter du eine Frage beantwortet hast, desto besser kannst du sie beantworten und besser liegt es dir, weil es ja immer so, wenn du ein neues Thema hast, dann musst du oft noch sehr viel suchen, und wenn du schon weißt, was du erzählt hast, dann weißt du, okay, das ist jetzt ein bisschen überflüssig und das hier ist das, was eben auch interessant ist für denjenigen, der dich interviewt.
Also du wirst immer besser mit jeder Antwort sozusagen.
Ja, ja. Je länger du das machst, desto besser wirst du da dran.
Ja, also ich wollte natürlich zunächst, wir fragen immer zu Beginn der Show mal, was ist denn so deine Definition, ohne dass wir jetzt tiefer reingegangen sind, von Purpose? Hast du darüber schon mal nachgedacht oder wie entwickelt sich das bei dir so? Was würdest du sagen, ist dein Purpose?
Also mein Ziel ist, oder also mein Purpose ist ja verbunden mit einem Ziel. Ich möchte Menschen bewegen, ich möchte Menschen zum Nachdenken bringen mit meiner Kunst und das sowohl als Filmemacher als auch als Schauspieler. Ich möchte, dass Menschen sich identifizieren können. Also eigentlich darunter sitzt ein Bedürfnis, andere Menschen zu erreichen und zwar auf Augenhöhe und etwas in dem anderen auszulösen. Also, dass es mir gelingt, dass der andere mit mir lacht, mit mir weint, also dass derjenige ein Erlebnis hat, wo seine Gefühle angesprochen werden. Und eben auch die Message, dass am Schluss am besten der Zuschauer irgendwas gelernt hat oder was Neues erlebt hat und dann darüber nachdenkt. Das ist so mein Bedürfnis, was darunter steckt. Und gerade wenn ich Theater spiele, ist das sehr schön, weil ich danach in lauter, also gerade Komödien, dann blicke ich nachher in lauter begeisterte Gesichter und dann sagen manche Families auch noch zu mir, oh, das war der schönste Abend dieses Jahr und dann fühle ich mich so richtig wohl. Also ich glaube, ich möchte andere Leute auf eine gewisse Weise auch glücklich machen und aber eben auch Menschen einfach erreichen.
Du bist ein, habe ich mir rausgeschrieben, ein gedichteschreibender und untypisch freundlicher Steinbock. Ich darf das sagen.
Echt, sind Steinböcke nicht freundlich? Das glaube ich
auch,
nicht.
Ich bin auch Steinbock, deswegen darf ich das sagen. Und man sagt mir immer, ja, die Steinböcke, die sind so ein bisschen reservierter und nicht so freundlich. Und ich dachte so, yes, Eva ist Steinbock.
Ja, können wir mal das Gegenteil beweisen. Aber
endlich können wir mal am Image arbeiten, ja.
Aber was ist denn dein Aszendent? Weil der Aszendent spielt ja im
späteren... Ich habe keine Ahnung.
Der Aszendent hat später eine tiefere Bedeutung, weil eigentlich ist es der Steinbock, mit dem du, wie du bist, geboren bist. Und du wirst im Laufe deines Lebens immer mehr zu deinem Aszendenten. Bei mir ist es der Stier. Der Stier ist sehr gesellig, sammelt gern alle Leute um einen Topf zum Essen und möchte auch gern halt, dass allen Leuten gut geht und übernimmt aber auch gerne so eine Führungsposition und der ist halt ähnlich stur und willensstark wie der Steinbock. Und das bin ich bestimmt alles.
Das bist du bestimmt alles. Ich habe hier eine Liste mit Attributen. Marco weiß, ich schreibe mir Attribute auf zu unseren Gästen.
Oh.
Und zwar Attribute, wie ich sie wahrnehme. Und bei dir sind, mein Zettel war noch nie so voll wie bei dir.
Ach nein, hilf, jetzt werde ich gleich rot. Aber das
Müssen ja nicht alle gut sein, Eva, ne?
Das sind Attribute. Ja. Ich kann ja auch noch Attribute dazugeben danach, um das zu ergänzen.
Genau. Also das fand ich ja eben so spannend. Ich hatte es zwar eben schon mal erläutert, aber das fand ich dieses Spannende. Die öffentliche Eva, die private Eva, in Anführungszeichen privat, also die ich in diesem Channel wahrgenommen habe, das war der Haupttransporteur dieser Vibes zu mir.
Aber gut, dass das so rüberkommt. Das war mir, also es freut mich, weil genau das möchte ich auch, dass es eben was Privateres ist. Und,
und dann diese Business-Eva, die ich dann so plötzlich entdeckt habe auf unserer sehr einseitigen gemeinsamen Reise. Also quasi in dem Moment, wo ich mich für dich begonnen habe zu interessieren als Talkshow-Gast oder als generell als Mensch. Mhm. Und da habe ich wahnsinnig viele Sachen aufgeschrieben über den Verlauf. Ja, aber interessant für mich ist, und ich würde jetzt einfach noch mal zu diesem gedichteschreibenden, kreativen Steinbock zurückkommen, der, wie wir jetzt gerade gelernt haben, ja eigentlich gar nicht so unfreundlich ist. Da habe ich gelesen oder da habe ich zugeordnet, dass du auch Gedichte schreibst. Mhm. Ja, Gedichte sind ja jetzt per se erstmal nichts, was Massen bewegt. Ja, also Menschen, du hast ja gesagt, du möchtest Menschen bewegen, Menschen was mitgeben, Menschen glücklich machen, Menschen erfüllen. Ist das vielleicht eher was Intrinsisches, wo du sagst, da mache ich mich glücklich bei, wenn ich das schreibe?
Nein, das Schöne ist ja gerade mit Gedichten, also ich spreche auch insgesamt gerne in Bildern. Das kann man ja in Filmen auch sehr gut machen. Und die Gedichte beschreiben ein Bild, ein Gefühl, was mir eigentlich so wie bei einem Musikstück gelingt, eine Stimmung aufzufangen. Und diese Stimmung, wie bei Musik ist das beim Gedicht, wird dann wieder ausgelöst bei demjenigen, der es hört. Natürlich kombiniert mit dem, wie derjenige ist, ob einen das dann stärker mitnimmt, wenn es ein Nachdenklich, also eben ob es mein Thema ist, ob es mich triggert oder nicht, liegt natürlich daran, auch in welcher Grundstimmung ich bin. Aber auch das ist Gefühle dem anderen übergeben und eben das gibt so eine andere Ebene, Menschen damit zu erreichen, als nur mit Worten.
Kann man denn deine Gedichte irgendwo kaufen? Kann man die erwerben?
Sind
die
verlegt? Du kannst sie im Prinzip, wenn du die wahre Schönheit kaufst, in Film erwerben, weil da habe ich den Hauptdarsteller, der ein Künstler ist oder eher ein verhinderter Künstler, weil er sich immer nicht traut, habe ich immer nachdenken lassen in Gedichten, weil er verliebt sich dann sehr in eine Frau. Und dann musste ich mich da reinversetzen. Dann habe ich tatsächlich auf den Film, wie du einen Song komponierst, genau den Text draufgelegt, sodass es eben eine Metaebene noch aufmachte. Und die Gedichte sind alle da drin gesprochen, alles so ein bisschen inspiriert bei Rilke. Und die sind alle sehr unterschiedlich, von großem Leid bis großer Freude, weil immer, also muss ich auch noch zu dir sagen, da wo viel Licht, da auch viel Schatten. Das ist halt so, du kannst es dir nicht so aussuchen, es ist halt beides vorhanden. Das ist halt vielleicht bei Menschen, die sehr fröhlich wirken, sehr ausgeprägt auch, dass sie eigentlich meistens drüber sind. Also würde ich jetzt mal sagen, also nicht komplett. Also man lernt auch ein bisschen damit umzugehen, dass man seine Überenergie, die man hat, nicht bis aufs Letzte verwendet, weil dann bist du nachher völlig ausgebrannt. Aber in diesen Gedichten ist halt auch alles Mögliche drin, was eben sehr persönlich ist, aber was durch diese Kunstform Gedicht eingekleidet ist. Und dadurch gebe ich, wie bei einer Rolle, es sind Anteile von mir, aber es ist auch sehr viel Fantasie noch mit drin.
Total schön. Also da habe ich jetzt richtig Lust drauf.
Ich sag dir jetzt ein Gedicht. Ich hoffe, ich krieg's noch zusammen. Okay. Also es ist so, der Theo verliebt sich da in eine junge Frau und schwärmt für die. Für die ist, also sie ist für ihn so ein bisschen wie ein Engel, aber das erzählt eigentlich das, also er beobachtet sie, wie sie im Garten sitzt und erfreut sich einfach nur an ihrer Schönheit, wie man sich an einem Schmetterling erfreuen würde. Und zwar denkt er da, ich sehe dich in allen Farben. Es gibt kein Wort, das dich beschreibt. Verschwunden sind die alten Narben in mir aus längst vergangener Zeit. Befreit von Sorgen und Getümmel, von deiner Anmut jäh umweht, dein Name schwebend unterm Himmel, ganz sacht in meinem Herzen steht.
Oh.
Das ist ein romantisches Applaus. Liebesgedicht.
Applaus.
Ja, weil das er sie einfach nur verehrt.
Ja, das ist ja wirklich Romantik pur. Also ich glaube, da darf man, in dem Zusammenhang darf man auch den Namen Rilke erwähnen.
Ja.
Chapeau.
Ja, und das sind ja Bilder. Also das ist ja Quatsch. Ihr Name schwebt bestimmt nicht unterm Himmel. Aber ihr Name ist der Himmel und der spürt ein Stück von diesem Himmel in seinem Herzen.
Ja. Sie öffnet ihnen den Himmel im Herzen.
Genau. Genau, sehr schön. Ja, genau.
Ja. Ja, aber du hast jetzt gesagt, und jetzt lass uns mal noch mal ein Stück weitergehen im Skript. Und zwar hast du ja selbst eben gesagt, schwarz und weiß, hell und dunkel. Und ich sag jetzt einfach mal so, wie es bei jedem Menschen ist auf dieser Welt, wirst du vermeintlich in deinem Leben, du hast ja unfassbar viele Erfolge gehabt, ja? Mhm. Also ich möchte es gar nicht alles reflektieren. Die Leute können das sehen bei Wikipedia und überall, von Tatort über Gott weiß welche Formate, wo ganz viele Menschen hinstreben. Mhm. Hast du unfassbar viele Erfolge in deinem Leben aufzuweisen. Du hast aber bestimmt auch Brüche. Ich mag die japanische Kintsugi-Methode oder die Philosophie. Kintsugi schreibt man Kintsugi und das bedeutet, wenn ein Bruch passiert, kannst du immer mit goldener Paste auch wieder heilen, was dich am Ende stärker macht und auch deinen Purpose stärkt, ja, deinen Zweck und dann deine
Mit
Learnings
goldener Paste? Was? Wo gibt's die? Ja. Wo kann ich
Kennst
die
du das? Kennst
Nein,
du das?
Die goldene Paste kenne ich nicht.
Ja,
Wolfgang. Also super, er verkauft goldene Paste und verdient sich damit eine goldene Nase.
Nein, um Gott, sie ist weder golden noch mache ich damit Geld, sondern mir geht es mehr darum, also okay, dann zwei Sätze dazu, so viel Zeit muss sein, wenn du fragst, wenn du Interesse hast. Das ist eigentlich eine Handwerkskunst, die Japaner legen wahnsinnig viel Wert auf ihre Teezeremonie. Die haben in der Regel eine Lieblingsteeschale und wenn diese Teeschale zerbricht, dann ist das ein mittelgroßes Desaster für diese Leute.
Mhm.
Und so gab es irgendwann mal einen Kaiser, der vor langen Zeiten seine Lieblingsteeschale zerbrochen hat und hat versucht, die wieder reparieren zu lassen. Und alle Reparaturversuche haben ihm nicht gefallen. Also hat er einen Spezialisten geholt, einen kreativen Menschen, vielleicht einen Steinbock wahrscheinlich. Ja,
ein Steinbock. Steinböcke sind zuverlässig auf jeden Fall.
Und dieser Mensch hat eine Reparaturmethode mit goldener Paste entwickelt. Das heißt, in den Wachs wird Gold gemischt und dann sehen diese Schalen aus, die haben dann in den Bruchstellen goldene Paste und dann hat der Kaiser gesagt, jetzt hat die Schale ihre vollendete Form. Und aus dieser Handwerkskunst hat sich über Jahrhunderte eine Philosophie entwickelt, die sagt, egal welcher Bruch dir im Leben passiert, ob es in der Karriere ist, in der Beziehung, im Job, egal was dir passiert, du kannst die Scherben nehmen und nur du persönlich kannst das machen. Du kannst deine eigenen Scherben nehmen und mit goldener Paste zu was Neuem zusammenkleben, was dann einzigartig schön ist. Ja, und das ist eine tolle Philosophie, finde ich. Und meine Frage, die sich eigentlich anschließt in Bezug auf Purpose, ist, auf deinem Lebensweg gab es bestimmt auch viele Brüche oder gab es bestimmt auch Brüche, so wie bei jedem anderen Menschen. Und welcher deiner Brüche oder Erfolge hat dich denn besonders in Bezug auf den Sinn des Lebens, was ja Purpose eigentlich ist, ja, geprägt? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, der Moment war für mich wichtig oder das habe ich mitgenommen?
Also bei mir ist es so, dass es eigentlich äußerlich, also jetzt im Berufsleben und überhaupt im Leben, tendenziell erfolgsgeprägt war. Also natürlich läuft nicht alles immer so, wie du es dir vorstellst. Aber zu den Brüchen kann ich sagen, also ich werde alle 2 Jahre so von der Depression heimgesucht. Das liegt aber auch daran, dass ich insgesamt ein Mensch bin, der sehr viel powert und der nicht kapiert, wo ich meine Grenzen setzen muss und wann es jetzt genug ist und mich damit auch wirklich überfordere, weil kein Mensch kann die ganze Zeit hundertprozentig Gas geben. Und aus diesen sehr dunklen Phasen, also wo der Körper selber sagt, ich mag jetzt gerade gar nichts mehr, nur dunkle Gedanken hat, jeglicher Sinn, den man vorhatte, erscheint sinnlos. Also diese Absence, also diese, dass einfach Sinn komplett fehlt, weil in der Depression macht dir nichts Spaß, du weißt nicht, was du willst, du kannst auch keine Entscheidung treffen oder solltest auch keine treffen. Also wenn dir alles weggenommen wird, das ist so wirklich back to the roots und dann in der Zeit bist du aber trotzdem kreativ in dem Sinn, dass du weißt, boah, wenn es mir jetzt besser gehen würde, dann könnte ich alles das machen. Was dann dazu führt aber, dass ich es dann wirklich mache. Und dann muss ich gucken, dass ich mich nicht zu sehr übernehme. So eine Depression dauert bei mir meistens so 3 Monate im Schnitt, beginnt so im November. Ich gehe mittlerweile dann immer in so eine Tagesklinik, was sehr gut ist, weil ich da lauter Gleichgesinnte habe, von denen man sehr viel lernen kann und wo du auch an anderen, weil du veränderst auch, also das sind Symptome von der Depression, deine Selbstwahrnehmung, dass du das Gefühl hast, du kannst nichts, aber auch Retrospektiv, dass du sagst, ich konnte noch nie was und ich werde nie was können. Also es ist alles so negativ, weil der Stoffwechsel in deinem Kopf eben nicht mehr so funktioniert in dem Moment, dass du dadurch eigentlich merkst, was deine Begabungen noch sind, wenn du gar nichts mehr kannst. Also vielleicht so ähnlich, wie wenn du einen schlimmen Unfall hast und nicht laufen kannst und dann irgendwann nach einem Jahr endlich wieder auf den Beinen stehen kannst und auf einmal das viel mehr zu schätzen weißt. Und dieses, dass ich nicht nur erfreut bin, wenn es mir gut geht, sondern also ich bin erfreut und dann bin ich nochmal erfreut darüber, dass ich mich freue. Was dann das Ganze eben noch glücklicher macht. Und ich habe in der Depression einfach gelernt zum Beispiel, also ich habe auch, ich habe jetzt Theater gespielt, da musste ich 70 Seiten Text auswendig lernen und ich war ganz erstaunt, dass der Teil meines Hirns, also der logische Teil, funktioniert dann noch einwandfrei und ich habe dann eben, das war für mich ein Erfolgserlebnis, was mich auch so ein bisschen da rausgeholt hast, weil du hast keine Erfolgserlebnisse. Also gerade wenn du depressiv bist, musst du wirklich ganz um eine Purpose kämpfen und das hat mich irgendwie motiviert und hat mir auf jeden Fall auch geholfen, da rauszukommen, weil ich auf einmal etwas wieder konnte und Depressionen sind leider vererbbar. Also ich habe das von meiner Mutter ganz stark geerbt. Und ich versuche aber also ich lerne damit besser umzugehen, damit sie auch kürzer dauern und auch in der Zeit, dass ich für mich dann entgegengesetzt handle. Also dass ich, obwohl ich keine Lust habe, zum Sport gehe oder trotzdem Leute treffe, weil sonst ist das eine Abwärtsspirale. Und so ist es zumindest, dass du gegensteuerst und dass es irgendwann wieder hochgeht.
Also lernst du, hast du sehr viel Disziplin auch gelernt sozusagen, denn ich kann nachvollziehen, dass in dem Moment, wo du so eine Depression hast, und ich bezeichne das jetzt einfach in diesem Kintsugi-Kontext mal als diesen Bruch in dem Moment, ja, in deinem
Sein. Ja, es ist ein Bruch und es ist wirklich ein Bruch von 3 Monaten dann, wo du eigentlich denkst, du lernst gar nichts, aber rückwirkend, gerade wenn du das auch aufarbeitest in der Klinik, dann merkst du, dass du unglaublich viel lernst, auch für die Phasen, wo es dir gut geht.
Ja, schon eine starke Botschaft. Und die Frage, die ich da anschließen möchte, ist, du bist ja jetzt nicht nur, und nur ist in dem Kontext eigentlich, also das total falsche Wort, mir fällt jetzt kein besseres ein, du bist ja nicht nur die öffentliche Eva. Mhm. Und diese private Eva, die ein Stück weit einen ja auch mitnimmt auf diese Lernstrecke für Braunschweig, ich war ja bei dir. Ich habe ja mit dir gefiebert, ich habe ja mitbekommen, als du erkältet irgendwie in so einen saudi-arabischen, keine Ahnung, irgendwo in die Emirat geflogen bist letztes Jahr,
ja,
oder erkältet zurückgekommen bist, das hast du alles erklärt. Das machen die Menschen mit dir in diesem Channel, das ist total schön, ja? Und dann kommen immer diese Voice-Nachrichten, hallo ihr Lieben, ich bin total erkältet, aber ich bin jetzt am Flughafen.
Ja,
total schön. Aber du bist ja nicht nur diese Person, sondern auch die Unternehmerin, Phantom Film. Jetzt lass uns nochmal so ein bisschen, wir haben ja sehr viele Unternehmerinnen und Unternehmer hier auch in der Audience, und lass uns nochmal so kurz gucken, du hast ja jetzt sehr beeindruckend und authentisch, so wie ich dich auch wahrgenommen habe bis dato, über diese Phase geredet, und ich finde es total stark und ich finde es total wichtig, dass wir immer über Phasen wie Depressionen reden oder Zweifel oder Ängste oder Süchte.
Oder wo man alles verloren hat.
Genau.
Oder wo, also es gibt ja so viele, oder den Partner verliert, dadurch, dass er einen verlässt nach vielen Jahren oder durch Tod. Oder es gibt ja sehr viele Einschnitte dann doch, die jeder Mensch erlebt.
Jetzt wünscht man ja den Menschen nicht, dass sie depressiv werden, damit sie diese Stärke ziehen können sozusagen aus der Krankheit.
Denn das wünsche ich wirklich niemandem. Das ist so unangenehm und viele kommen da auch nicht raus.
Aber
also man
ja
kommt schon irgendwann raus, aber es ist nicht so, dass, also es kann auch sein, dass man komplett dicht machen, einfach nur so, ich hasse das und ich will jetzt einfach nur 3 Monate durchschlafen, damit ich dann, irgendwann hört es ja auf jeden Fall auf.
Ich hätte total Bock mit dir, ich könnte eine ganze Folge machen nur über das Thema, weil ich gerne mal ergründen würde, wie jemand, der so vermeintlich stark ist, ja, auch in der Rolle, auch im Lernen, auch in der Konsequenz, auch im Leben, dann doch immer wieder sozusagen zurückfällt und sagt, ich kann nichts und ich konnte auch nie was und so diese Dinge. Würde ich aber heute gar nicht so thematisieren wollen, sondern ich möchte noch mal so ein bisschen auf diese Rolle, du bist ja nicht nur, habe ich eben schon mal gesagt, ich fühle mich immer noch schlecht bei dem nur, die private Eva, die diese unheimliche Herzlichkeit in ihrem Kanal hat bei Instagram, oder die Schauspielerin Eva, vor der ich total Respekt habe, weil ich auch viele Sachen von dir mir angeschaut habe und ich auch genau ähnlich wie bei Yvonne absolut höchsten Respekt davor habe, von Menschen, die mit ihrem gesamten Körper, mit der Mimik, mit der Stimme, mit den Emotionen, die ja gespielt sind, ja, aber das so authentisch rüberzubringen. Also davor meine Props im allerhöchsten Stadium. Aber du bist ja auch Unternehmerin. Und deswegen,
ja, ich bin auch Unternehmerin.
Würde ich gerne auch noch mal so ein bisschen den Switch dahin bekommen, weil wir ja viele Unternehmerinnen und Unternehmer haben. Und ich dich noch mal, also es ist ja aktuell, ich möchte noch was ergänzen, es sind ja aktuell auch sehr, sehr schwere Zeiten. Ich meine, auch das würde ich jetzt gar nicht nochmal alles aufrollen wollen, weil ist tausendmal gemacht. Menschen sind unsicher, insbesondere junge Menschen sind unsicher.
Oh ja, das ist so schlimm. Die sind auch so ziellos. Ich erlebe das ganz viel bei meinem Neffen und meiner Nichte. Die sind jetzt beide 19, also sind Zwillinge und beide. Obwohl, die sind halt aufgewachsen bei meiner Schwester, da geht es ihnen gut und sie haben nicht so wirklich die Motivation, selber was zu machen.
Grüße an deine Schwester unbekannterweise, das war ja mal unter Geschwistern ein krasses Lob, ja?
Ja, nee, ist wirklich so. Also die haben überhaupt kein Bedürfnis, irgendwie auch da rauszugehen und selbstständig zu sein. Das also wundert mich immer, ich war da schon ganz anders damals. Aber
jetzt ist es ja so, dass du, sagen wir mal, mit deiner Reichweite und deinem medialen Status, den du hast, vielleicht als Gründerin nochmal eine bessere Chance hast, sozusagen deine Phantomfilm-Idee, sag ich jetzt mal, deine Gründung auf eine solide Basis zu stellen und zu sagen, okay, ich kenne halt gut viele Leute, ich bin gut vernetzt und so weiter. Was ich wahrnehme in unter den Menschen, gerade auch jetzt wieder, ich war ja bei Marco auf diesem Festival in Berlin, es sind sehr viele Leute da, gerade junge Leute, die so ein bisschen strugglen im Moment.
Ja,
die nicht so
ja.
richtig wissen, wage ich den Schritt in die Selbstständigkeit, bleibe ich abhängig beschäftigt, wie wird es überhaupt weitergehen, auch so gesamtgesellschaftlich. Politisch möchte ich da gar keine Diskussion aufmachen, aber auch was Klimaziele angeht, etc., um mal den ganz großen Bogen zu spannen. Und die Frage an dich ist, die ich da habe, du hast ja jetzt so ein bisschen erzählt über diese Brüche, die du hast und über die Erfolge, die du hast. Und was würdest du denn den jungen Leuten mit auf den Weg geben, aus deiner Sicht? Wo sagst du, okay, das hat sich gelohnt zu gründen, das ist was Tolles? Oder sagst du, nee, lieber die vermeintliche Sicherheit? Also wie ist die Perspektive von dir da?
Also jungen Leuten würde ich überhaupt erstmal sagen, das sage ich meiner Nichte auch immer, was macht dir wirklich Spaß, was machst du gerne, weil ich finde es wichtig, dass, also natürlich ist Beruf nicht nur Spaß, da hat man auch, dass man irgendwelche Excel-Tabellen bearbeiten muss, was gar keinen Spaß macht, vielleicht manchen Leuten, aber mir nicht. Aber dass ich sage, was macht dir denn Spaß, weil irgendwas muss dich ja ansprechen, wenn du, also egal was, was dich halt irgendwie berührt, wo du sagst, das möchte ich gerne machen, ob jetzt als Sanitäterin, sie hat jetzt einen Sanitäterschein auch gemacht, also was dich, wo du am Ende des Tages das Gefühl hast, du hast was Sinnvolles gemacht, also etwas für dich Sinnvolles oder für die Welt Sinnvolles. Natürlich ist das nicht bei jedem Beruf so, aber jeder Beruf wird in irgendeiner Form gebraucht von anderen Menschen, deswegen ist er sinnvoll. Also ich hätte mich mit 20 oder 25 nicht getraut, eine eigene Filmfirma aufzumachen, außer ich hätte Film studiert an der Uni. Also auch jetzt, wo ich mit 40 diese Firma gegründet habe, musste ich sehr hart, sehr schnell, sehr viel lernen, weil mir war nicht klar, dass Film, also wenn du jetzt im Filmbusiness hinter den Kulissen arbeitest, das ist genauso verrückt ist und genauso viele Leute gibt, die eben auch nicht unbedingt vertrauenswürdig sind. Und also ich musste da wirklich erstmal lernen, A, mich abzugrenzen, B, das nicht persönlich zu nehmen, C, Akquise zu machen, auch dann als wir als Schauspielerin, wo ich gut damit umgehen kann, wenn Leute sagen, nee, wir wollen lieber die oder die haben, das habe ich gelernt, aber mich selber dann, wo ich immer das Gefühl hatte, mich selber so anzubiedern, dabei ist es ja, dass ich mich gar nicht anbiete, sondern ich versuche, ein gutes Produkt zu verkaufen und wenn die Leute es nicht haben wollen, dann halt nicht. Und da ist bei mir die Devise, je mehr Leute du anfragst, also ich finde es auch immer beeindruckend, wenn jemand mir sagt, er hat 800 Bewerbungen rausgeschickt, dann 800 Filmfirmen in Berlin, alleine so viel gibt's hier, um einen Praktikumsplatz zu bekommen, dann ist das für mich eindeutig eine Botschaft, je mehr Leute und auch keine Angst, frag einfach ganz, ganz viele, irgendwo wird dann Bedarf sein. Also ich mache auch ständig, wenn ich Leute kennenlerne, so einen kurzen Elevator-Pitch, dass ich den Leuten ganz kurz Sachen vorschlage oder sogar wirklich im Elevator dann Business Cards austausche. Also dieser Mut dazu, sich anzubieten, weil als Schauspieler hatte ich immer das Gefühl, oh Gott, wirkst du verzweifelt, kriegst du keine Jobs. Kriegst du keine Jobs, wirkst du wieder verzweifelt. Was man ganz gut auf der Berlinale immer beobachten kann, wo sehr viele Schauspieler sind, aber sehr wenig arbeitende Schauspieler. Und das ist so ähnlich, wie wenn du Single bist und dringend jemanden suchst, dann wirst du keinen finden, weil du eine Ausstrahlung hast, sehr needy zu sein. Und das hatte ich immer so ganz tief in meinem Kopf drin, aber ich habe es mittlerweile jetzt so verstanden wie beim Sport, dass man einfach das sportlich sieht und dann halt, es ist immer wieder ein New Game, neue Chance, neues Glück. Und das bringt enorm viel, also auch zufällig jetzt über LinkedIn, wenn man mit Leuten plaudert. Und es geht halt auch alles über den persönlichen Kontakt auch. Also, dass du Menschen eben ein Projekt und natürlich auch, also auch wenn ich jetzt nicht Eva Habermann wäre, aber dass die Leute auch mit dir dann zusammenarbeiten wollen. Interessant hierbei ist, dass ich dachte, dass der Name Eva Habermann als Marke, dass mir das mehr bringt als Produzentin, bis zum gewissen Grad vielleicht, aber eigentlich wird mir dadurch oft mein Können aberkannt, weil ich eben aus der Blade Comedy ist Schauspielerin. Und man ist oft erlebt bei Schauspielern, oh Gott, jetzt macht die Filme, damit sie Rollen hat oder spielt jetzt in jedem Film selbst mit die Hauptrolle, was auch nicht der Fall ist. Aber dass dadurch eine gewisse Kompetenz einem abgesprochen, weil die Leute sind einfach verwirrt. So ein bisschen Schuster bleibt bei deinen Leisten. Insbesondere beim Fernsehen ist es so, dass wenn wir was produzieren, dass es eigentlich eher immer so ist, so, oh Gott, ein Schauspieler produziert was. Und dass es eine Zeit lang dauert, bis die Leute da auch Respekt vor haben. Lustigerweise, ich habe ja Phantomfilm so genannt, weil ich eben nicht im Vordergrund stehen wollte. Deswegen heißt es nicht Eva-Film oder so, sondern ich wollte im Hintergrund alles organisieren und die Fäden ziehen, was ich auch sehr gut kann. Ich kann am besten, also ich kann sehr gut organisieren, schreiben, Menschen ansprechen, Kontakte herstellen, Menschen auch für was zu begeistern, kann ich auch sehr gut. Und aber es ist so, dass gerade beim Fernsehen, die mich kennen von der anderen Seite, also noch mehr, wenn ich den Film anbiete, den ich gedreht habe, dann ist es noch mehr so, dann schauen sie sich teilweise den Film noch nicht mal an. Lustig ist, wir arbeiten jetzt seit einiger Zeit schon fürs ZDF und machen da so Clips für Brisant, also jetzt, das ist jetzt ARD, oder für Hallo Deutschland, das ist die Nachfolgeserie von Leute heute. Und die haben jetzt erst mitbekommen, dass ich dahinter stecke und waren so ganz so geflasht und deswegen teilweise, also so ähnlich wie als würde ich ein Drehbuch schreiben, was ganz toll ist, aber ich kann nicht Eva Habermann drunter schreiben, sondern müsste einen alten Synonym drunter schreiben, was aber gang und gäbe ist, dass Leute das machen, die eher als was anderes gesehen werden. Kurzes Beispiel, Florian Wattermann, mit dem ich gespielt habe in Braunschweig, der ist super kreativ, ist Theaterdirektor, hat das seit 20 Jahren, hat das von der Pike auf dort im Theater eigentlich erst gelernt und dem wird oft halt aus Neid auch so nachgesagt, oh, der ist ja kein Schauspieler, der macht das nur für sich und schreiben. Und deswegen, der schreibt unter vier verschiedenen Synonymen. Unter anderem einer Französin, weil französische Komödien werden immer gern genommen. Und jetzt kaufen die anderen Theater auch diese Stücke und sagen dann sogar, ach ja, man merkt sofort dieses Französische. Das ist ja so toll. Also er sagt dann, er hat die Übersetzung gemacht, aber er hat das halt auf Deutsch geschrieben. Und du musst teilweise so rangehen. Das ist jetzt so ein Sonderstatus vielleicht, den ich da als Schauspielerin habe. Aber er ist nicht immer vom Vorteil. Aber ich kenne halt das Metier. Also ich habe zwar jetzt nicht keine Ausbildung gelernt, aber ich habe mich seit 30 Jahren auch mit Produzenten beschäftigt oder mit Produktionsleitern. Also ich weiß eine Menge, auch von der Organisation, behind the scenes. Und zu mir hat auch schon mal, als ich 23 Jahre alt war, ein Produzent gesagt, Eva, du müsstest eigentlich Produzentin werden. Das wäre viel besser für dich, weil du einfach auch so selbstständig bist und so viele Ideen hast und sie dann.
Das ist sicherlich auch ein Anteil, sorry, wenn ich reinkritsche, aber vom Steinbock, ne?
Also ja, so auf jeden so. Fall. Ja, und deshalb, und das war da schon irgendwie so ein bisschen da. Das ist einfach, mir macht es mehr Spaß, Sachen zu kreieren. Also, dass du nachher was hast, was du auch wirklich, was deins ist irgendwie, wo du das ganze Team zusammengesucht hast. Also natürlich nicht mein Film alleine, sondern alle zusammen. Das ist wie so eine Uhr mit einem Zahnrad, die ineinander greifen. Aber dass du etwas erschaffen hast, das ist toll.
Yay. Yay. Zum Thema Kreativität habe ich hier noch stehen, das wollte ich einfach noch loswerden, dass du Klavier, Flöte und Gitarre spielst und mehrsprachig bist. Das hat mir auch schon Respekt abgezollt sozusagen oder dem zolle ich Respekt. Und ich habe noch aus dem Wording von eben oder aus deinen letzten Gesagten noch mitgenommen, da hast du so by the way gesagt LinkedIn, da unterhalte ich mich bei den Leuten und ich wollte noch mal so ganz kurz reflektieren, wie ist es bei dir mit KI oder bei euch im Metier KI und so Themen wie LinkedIn, Business-Netzwerke, spielt das eine Rolle in deinem, ich sag's jetzt mal, nicht böse gemeint, sondern Rosamunde Pilcher Schauspielerleben,
ja.
Unternehmerleben und privat. Wie ist das da? Kommst du mit den Sachen in Berührung?
Also mit KI, du kommst heutzutage meiner Meinung nach nicht mehr an KI vorbei. Und wenn du dich nicht jetzt schon damit beschäftigst, ist irgendwann überholt dich das dreimal. Ich bin selber nicht so technisch versiert, aber mein Freund umso mehr und der hat mir da schon einiges gezeigt und das ist so praktisch, gerade zum Beispiel mit ChatGPT. Ich halte ChatGPT oder eigentlich niemand, glaube ich, für wirklich kreativ, aber zum Brainstormen ist es manchmal interessant oder um Sachen zu strukturieren oder schreib dir ein ganzes Angebot, dann hast du erstmal einfach so die Form davon und kannst dann da drin rumschreiben. Du kannst es nie so eins zu eins übernehmen, weil es ist seelenlos. Deswegen mache ich mir jetzt auch nicht so die Sorgen als Schauspielerin, dass ich ersetzt werde. Weil selbst wenn es perfekt aussieht, da fehlt dann so eine Schwingung. Es ist ein bisschen eben, es lebt nicht, es ist ein bisschen tot, auch wenn es gut ist, aber es ist nicht lebendig. So
ich halte immer Vorträge über Storytelling. Ich liebe Storytelling und bin Storytelling-Referent. War ja schon x-mal auf der Bühne, auch bei Marco schon. Und die Leute fragen mich immer, ja, wird KI irgendwann Storytelling alleine machen? Kann da das? Und es ist, wie du gesagt hast, meine Aussage ist, es ist ein guter Sparringspartner. Du kannst du kannst deinen Weg damit gehen.
Ja.
Aber KI, und das ist meine Aussage, KI wird niemals weinen. KI wird niemals lachen.
Nein, und auch gerade wenn du emotionale Themen, also ich glaube, dass bei ganz klaren, alles was so logisch ist mit Zahlen oder mit Angeboten oder auch wenn du irgendwas mal ausführlich, also sagst, von mir aus, du hast irgendwie einen neuen Arbeitspartner, also mit dem zusammenarbeiten willst, dann fragst du kurz mal, kannst du mir mal alle Details raussuchen? Gut, das kannst du auch übers Internet machen. Und KI erfindet da teilweise auch noch komische Sachen dazu, die gar nicht stimmen. Von daher solltest du bei KI momentan noch alles überprüfen.
Das sogenannte Halluzinieren, ja.
Ja, ja, das ist da eigentlich ganz interessant und packt da alles zusammen.
Ja. Ja. Eva, wir kommen auf die Zielgerade. Du hast ein Zeitlimit. Ich halte mich natürlich auch dran.
Sehr schön.
Ja, ich habe noch eine Frage und dann noch zwei kleine hinterher, wenn Marco keine hat. Eine Frage habe ich noch. Gibt es eine Rolle oder einen Menschen in der Filmindustrie? Weil das ja schon, sage ich mal, jetzt so der dominante Teil deines Berufslebens war bis jetzt. Der dominierende Teil, sagen wir so. Der dich besonders geprägt hat, auch im Blick auf den Purpose, den du sagst von dir, dass du sagst, Menschen bewegen und so. Gibt es da welche, die dich besonders inspiriert haben?
Das sind hauptsächlich amerikanische Schauspieler. Ich finde Christoph Waltz großartig. Oder aber auch Charlize Theron, die so ein bisschen auch optisch mein Typ ist, wie sie da in Monsters gespielt hat. Das hat mich ganz und also komplett inspiriert dazu, auch mal sowas zu spielen. Es war bei Der wahre Schönheit, den kann man auch sehen auf Amazon, war das auch so, dass ich das wirklich genau so machen wollte, was mir auch ganz gut gelungen ist. Also Charlize Theron finde ich ganz toll, aber es gibt, oder Emma Stone, also es gibt ganz, ganz viele tolle Schauspieler und was ich umso toller finde, zum Beispiel Poor Things, wo Emma Stone ja auch den Oscar für bekommen hat, den hat sie ja auch mitproduziert. Deswegen, ich finde es total sinnvoll, wenn man Schauspieler mehr zutraut, dass man sie schon früh genug auch in den Stoff involviert. Hier ist es oft so in Deutschland, dass die Redakteure ein bisschen Angst haben um ihre Machtposition, dass sie sagen, oh nein, die sollen nicht mitreden, aber eigentlich bringt doch ein Schauspieler so viel Wissen auch mit und Kreativität und der ist letztendlich derjenige, der sich am Schluss am besten mit seiner Rolle auskennt und dass man schon von Anfang an mit involviert wird.
Also ich kann nachvollziehen, was du sagst und habe selber gerade auch wieder, ich denke, es gibt unfassbar gute Kinofilme, Filme, Movies. Ja, die.
Was hast du gesehen in letzter Zeit, was du empfehlen kannst?
Ich habe gerade was gesehen, wo ich gestern Abend dachte, das war so intensiv, dass ich gar nicht weiß, ob ich es in meine Audience posten möchte. Ich nicht weiß, ob jeder damit umgehen kann. Also das ist nicht irgendwie egozentrisch gemeint oder so oder egoistisch, sondern einfach, weil das war so krass gespielt und ich habe dann den höchsten Respekt vor dem Casting und vor der Ausstattung und vor der Detailtreue und es ist halt ein sehr, sehr schweres Thema. Ich habe geschaut die Serie The Tattooist of Auschwitz auf Sky und also es ist unfassbar emotional und ich sage immer in meinen Vorträgen, Gänsehaut lügt nie und es geht nicht nur um dieses Thema politisch, was da war und diese ganze Ideologie und alles, sondern wie die Schauspieler das gespielt haben, unfassbar. Also ich war sehr, sehr begeistert. Eva, Finale, zukünftige Projekte von dir. Wo sehen wir dich wieder?
Da können wir dann auch wieder eine Folge drüber machen. Also ich werde jetzt demnächst beim Jedermann mitspielen in Weimar. Da spiele ich diesmal den Teufel oder die Teufelin. Dann werde ich in Bielefeld Theater spielen im November. Dann drehe ich jetzt für Hubert ohne Staller. Das ist also so eine Serie, wo ich dann eine Episodenrolle habe. Und ich schreibe gerade an einem Buch zusammen mit der Dr. Franziska Neumann, auch bekannt als Ida von Wegen, auch eine Autorin, und zwar über Mediencoaching. Weil das ist jetzt was Neues, weil ich habe da so viel Wissen auf dem Gebiet gesammelt, vom Auftreten über Stimmtraining bis psychologisch, wie man sich darauf vorbereitet. Und ja, jetzt schreiben wir gerade an dem Buch.
Jetzt in dem Metier hat ja die liebe Yvonne ihre
Ich weiß, neue ich weiß. Heimat und das finde ich so spannend, auch weil so toll. Ich möchte ja. auch selber gerne Mentor sein. Momentan bin ich aber erst so One-to-One-Mentor. Also ich habe momentan 3 Klienten, mehr will ich auch nicht gleichzeitig haben, weil sonst habe ich zu viel zu tun und kann mich nicht mehr wirklich konzentrieren. Das sind also CEOs, sind keine Schauspieler, denen ich sehr gerne einfach Tipps gebe und das macht mir wirklich sehr viel Spaß und darüber schreibe ich jetzt parallel auch ein Buch, was hoffentlich dann nächstes Jahr rauskommt.
Ja, unfassbar. Ich habe es ja gesagt, du bist eine Kreativmaschine, um das mal etwas respektlos so auszudrücken. Wir sind gar nicht dazu gekommen, dass ich die Attribute dir alle vorlese. Ich glaube, die schicke ich dir einfach mal so.
Ja, schick sie mal zu, dann kann ich dann in Ruhe rot werden.
Genau, welche Attribute ich welcher Person, also welcher Eva zugeordnet habe. Eva, letzte Frage, die ich immer stelle.
Ja.
Ein bisschen metaphorisch und so ein bisschen vielleicht leicht drüber, aber ich stelle sie trotzdem gerne.
Ja.
Du machst heute Abend deine Augen zu und wünschst dir was, bevor du in dein Bettchen hüpfst. Ja. Mhm. Egal was, es ist völlig egal, privat, gesellschaftlich, politisch, für die Welt, für die Zukunft, fürs Universum, whatever, das wird morgen passieren.
Oh Gott, das ist ja so viel. Ach so. Mir wäre so stark dran gelegen, dass es endlich Frieden gibt, sowohl in der Ukraine als auch in Israel. Aber das ist ein sehr großer Wunsch, weil es sehr schwierig ist. Und das ist ein komplett eigenes Thema, aber ich würde mir das wünschen, dass das Sterben aufhört.
Ich glaube, überall auf der Welt. Ja. Es gibt so viele Kriege, die bei uns gar nicht im Fokus sind. Das
finde ich unglaublich. Und ich finde es auch unglaublich unmodern, dass heutzutage, wir haben weiß Gott andere Probleme. Also jetzt mit der Umwelt und alles. Das ist mir komplett unverständlich. Aber ich glaube, wir leben derzeit in einer großen Zeit von Umbruch, wo alles zum Vorschein tritt. Also das Böse und das Gute. Und es sortiert sich gerade neu.
Schwarz und Weiß, hast du gesagt, ne?
Ja.
Eva, hast du noch einen Wunsch? Habe ich irgendeine Frage vergessen? Möchtest du uns noch irgendwas sagen?
Also noch eine Sache wegen Attributen. Also wenn Freunde mich beschreiben, würden sie sagen, immer willensstark, herzlich, aber auch verrückt. Also Menschen fällt es schwer, mich einzuordnen, weil ich mich ungern auf irgendwas festlege und weil ich sehr, sehr freiheitsliebend bin. Aber
bei mir steht hier in der Kategorie privat, sorry, wenn ich reinkritsche, bei mir steht in der Kategorie privat, konsequent, kreativ, in Klammer, auch ein bisschen albern.
Achso, ja, ich bin verrückt, ich bin kindlich, aber ich bin das total gerne.
Ich finde diese Videos von dir so schön, wenn du mit dem roten Kleid auf die Kamera zuläufst und mit dem blauen zurückkommst und man merkt, dass du dich selber freust.
Ich freue mich über den Schnitt. Ja. Hab das auch zum ersten Mal jetzt gemacht. Viele Sachen sind alles das erste Mal. Und und das Verrückte, ich empfinde es nicht als verrückt sein, sondern nur als ein bisschen anders sein und daher teilweise schwer nachzuvollziehen. Also mein Freund sagt immer, er wüsste nie, was als nächstes passiert. Das ist immer so, was hackt sie jetzt aus? Aber ich bin schon auf eine gewisse Weise unvernünftig, sonst würde ich überhaupt nicht in diesem Business arbeiten. Aber im Grunde genommen liegt das eher an meiner insgesamt optimistischen Haltung. Das wird schon und ich kriege das irgendwie hin.
Ich danke dir ganz herzlich für die Zeit.
Ja.
Ich habe sehr viel mitgenommen, das war sehr schön.
Ach schön, super, freut
und
mich.
Ich werde ein treuer Fan von deinem Instagram-Kanal bleiben und die Attribute schicke ich dir natürlich zu.
Lieben Dank. Schick sie mir zu. Eva. Wann braucht ihr die Tondateien? Kann ich die euch auch morgen schicken oder braucht ihr die heute
brauchen
Abend?
Wir gar nicht.
Doch, ich schicke sie euch, dann habt ihr sie einfach noch mal.
Wann immer du magst, liebe Eva.
Okay,
gut. Tschüss.
Alles klar, tschüss. Ciao.